Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Sie hören DRS 2. Am Mikrofon ist Ina Büsch. Sollte es unter intellektuellen Stars geben, dann gehörte er dazu. Wie es sich für einen Star ziemt, gibt er nur selten ein Interview. Richard Sennett hat bei uns eine Ausnahme gemacht. Der amerikanische Soziologe ist in Reflexe zu Gast, menschenfreundlich,
oh my gosh,
und fröhlich wie immer. Man wartet jeweils gespannt auf ein neues Buch von Sennett, fast so begierig wie früher die Harry-Potter-Gemeinde auf ein neues Buch von Rowlings. Nun ist es da. Es heißt schlicht Handwerk und ist eine Kulturgeschichte handwerklichen Könnens. Das Buch knüpft an seine Vorgänger an, ist in einem gewissen Sinn eine Fortsetzung der Bücher, die Sennett berühmt gemacht haben. Ich denke in erster Linie an den Bestseller »Der flexible Mensch«. Darin hat er die Auswirkungen des globalisierten Kapitalismus auf die Arbeitswelt untersucht und das Diktum vom flexiblen Menschen geprägt. Ich denke aber auch an Respekt in Zeiten der Ungleichheit oder die Kultur des neuen Kapitalismus, wie die Titel selbstredend heißen. Immer stand die Kapitalismuskritik im Vordergrund. Immer ging es aber auch um die Würde des arbeitenden Menschen im globalen Kapitalismus. Richard Sennett ist überzeugt, das Selbstwertgefühl des westlichen Menschen hängt wesentlich ab vom Platz, den er in der Arbeitswelt findet, und ob er stolz sein kann auf das, was er tut. Um die Würde des arbeitenden Menschen geht es auch in Sennetts neuestem Buch. Doch für einmal ist es nicht ein primär kritisches, sondern ein ermunterndes Buch. Er sei nun ein älterer Mann und habe etwas Positives schreiben wollen, sagte der 65-jährige Amerikaner im Gespräch. Ein positives Buch über die Fähigkeiten von Menschen und nicht eine Kritik am System, das diese Fähigkeiten unterdrückt. Er sei ein Leben lang kritisch gewesen, nun sei er positiv.
The point for me of writing this book was to write something more positive. You know, I've been a critic of capitalism all my life. I just came at, now that I'm old, to wanting to look at something more positive about what human beings are capable of, rather than how they're repressed or held down by a social system.
Richard Sennett ist altersmilde geworden und vielleicht auch weise. Es reiche nicht zu sagen, die Welt ist ungerecht, davon lebe kein Mensch. Und es sei lähmend zu sagen, der Mensch sei ein Opfer des Kapitalismus.
I think there's something very disabling about saying to people, you are a victim, you can't do anything about your life, it's all this horrible monster of capitalism. It is a horrible monster, absolutely. But nobody lives with the sense of how unfair, you know? People have to have more than that. And what I'd like them to get from this book is what it means to get more.
Es sind zwei Fragen, die Richard Sennett in seinem neuesten Buch verfolgt. Erstens, was bedeutet es, gute Arbeit zu leisten? Und zweitens, wie streben Menschen nach Qualität? Sein Hauptinteresse gilt dem Arbeitsethos, dem Anspruch, eine Tätigkeit um ihrer selbst willen gut zu machen. Auf dieses Thema wurde er vor vielen Jahren gestoßen. Im Rahmen einer Studie bei Arbeitern musste er feststellen, dass die untersuchten Arbeiter zwar schlecht behandelt werden, aber trotz der widrigen Umstände versuchen, weiterhin gute Arbeit zu leisten.
When I was doing studies of the working class, one of the things I and the researchers I was working with asked ourselves, to rephrase your question, was, why if these people are so badly treated, do they still try to do a good job? Because many of the people we interviewed in for this Hidden Injuries of Class, you know, they had terrible work conditions, but nonetheless they tried to do a good job. And you know the answer. The answer is that even under those conditions, they wanted to have something that gave them a sense of self-respect.
Richard Sennett hat damals herausgefunden, dass es den Arbeitern primär um die Selbstachtung ging. Deshalb wollten sie gut arbeiten. Nur, was heißt eigentlich gut arbeiten? Wie erreicht man Qualität? Machen wir die Probe aufs Exempel und fragen Sennett nach seinen eigenen Erfahrungen. Er gilt als guter Soziologe, als guter Autor, als guter Musiker und ebenso guter Koch. Was ist sein Rezept? Einerseits ist es die Disziplin, sagt er. Tagtäglich setzt er sich hin und schreibt, so wie er früher tagtäglich geübt hat. Er musste seine Karriere als Cellist nämlich abrupt aufgeben, fand jedoch im Schreiben einen Ersatz.
As I think I once told you, I had an abrupt end to my career as a musician. I had a hand problem and I had a terrible botched operation. So from one week to the next, I suddenly had this enormous problem of what to do with myself and my life. And I started to write just to have something to do. And I found that the discipline that I had learned as a musician began to serve me as a writer. I write every day, just the way I practice every day.
Neben der Disziplin ist es das Üben, das den Meister macht. Die Arbeit am Widerstand, das Zusammenspiel zwischen Kopf und Hand. Man übe, um zu verstehen, sagt Sennett.
Well, it's a kind of pleasure in the regularity of it. You know, it's something, you know, we practice in order to understand, not just for our memory. And for writers, oftentimes we think by writing, you know, rather than have the thought first and then write it down. So to me, this would turned out to be a very easy transition. And I would say I've done the same thing all my life, but in two different milieu.
Üben, um zu verstehen. Das gelte für alle, insbesondere auch für Autoren. Denn häufig konkretisiere sich erst beim Schreiben der Gedanke. Neben dem Üben, der Disziplin, der Arbeit am Widerstand und dem Zusammenspiel zwischen Kopf und Hand braucht es noch etwas weiteres, um Qualität zu erreichen. Man muss Fehler machen können, sagt Sennett. Es ist nämlich purer Narzissmus, wenn man Angst vor Fehlern hat.
If you are afraid to make a mistake, you hold yourself back. The body becomes rigid. It does only those things which it's absolutely certain that the hands know what to do. And the capacity to learn is inhibited. When people are afraid to make a mistake, or when they stop playing when they make a mistake, that's a kind of narcissistic attitude. Me? Oh my God, I've made a mistake. So in musical training, we have to develop the sense that we're engaged in kind of experimental procedure to see how we can get things right. The same thing is true in writing.
Man müsse Fehler machen können, wiederholt er. Er habe gelernt, beim Musizieren und beim Schreiben experimentell vorzugehen und Fehler in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Was aber macht Sennett nun wirklich zu einem guten Soziologen, will ich nochmals wissen.
What I was doing was to try and render the study that I made of these transcribed interviews into something that was well written. If my writing lives, it'll live because it's writing rather than I've understood something that nobody's ever understood before. I don't think I'm a very original sociologist.
Er sei nicht ein besonders origineller Soziologe. Seine Kunstfertigkeit bestehe darin, dass er die Ergebnisse seiner Untersuchungen sprachlich gut aufbereite, sagt er. Darin liege die Qualität seiner Arbeit. Er schreibe lesbare Texte für intelligente Leser und nicht für einen Kreis von Spezialisten.
But I would say for my own craft, it's to make this kind of anthropological research readable by an intelligent reader rather than a narrow specialist. And so I've concentrated on writing. It's given me pleasure. And I found a different audience than an audience of specialists.
Sennett gibt sich bescheiden. Eigentlich gehe es ihm mit seinen Büchern vor allem um eines. Er wolle Fenster öffnen, damit das Publikum einen Blick auf Lebensgeschichten in unserer modernen Arbeitswelt werfen kann.
You know, I don't think there's much new in what I've done, original. that because that wasn't the point of it. But if these books speak to people, it's because somehow being able to write fairly well has meant that I've been able to give a window into people's lives about how they interpret material conditions like being fired or being seen to be too old at work or the struggles they have in trying to learn a new skill and so on. That's really what this project is about.
Nun können Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einwenden, Richard Sennett sei ein schlechtes Beispiel. Richard Sennett sei ein guter Soziologe, ein guter Autor, guter Musiker, guter Koch, weil er schlicht talentiert ist. Gegen diese Auffassung wehrt sich Sennett. Dem Thema Talent widmet er in seinem Buch viel Platz. Eine seiner Thesen und sicher die umstrittenste aller Thesen lautet nämlich, dass Motivation wichtiger ist als Talent. Ist er wirklich überzeugt davon, dass der Wille fehlendes Talent wettmachen kann?
I really think so. I think that it is given proper teaching that most people are capable of doing good work.
Die Menschen müssen lediglich angemessen angeleitet und ausgebildet werden. Davon ist Sennett überzeugt. Dann würden sie automatisch gut arbeiten. Man müsse kein Genie sein, um ein Problem lokalisieren oder ein Problem hinterfragen zu können, sagt er. Die meisten Menschen verfügten über die notwendigen Fertigkeiten, um gute Arbeit zu leisten.
I want to affirm the fact, which I try to show in the book, that the skills required to do good work, the mental skills required to do good work, are very basic human qualities. The quality to localize a problem, to make it particular, to ask questions about the problem, and to open it up by importing new elements. These don't require genius. They're capacities we all have in greater or lesser degree. And my argument is in a greater degree that most people are capable of doing good work if they're so motivated.
Sennetts Credo lautet also, die meisten Menschen können gut arbeiten, sofern sie motiviert sind. Man brauche kein Genie zu sein, um gute Arbeit zu leisten. Die Idee des Genies habe tiefe Wurzeln und sei eine romantische Idee. Es sei zudem eine Idee, die viele Menschen entmutige, gute Arbeit zu tun.
We've put so much emphasis on ability that we've disempowered most people from thinking that they're able to do good work if they're not geniuses. And it has deep, deep roots in our culture. Goes back to romantic ideas about inner genius, you know, something that's possessed by very few.
Um seinen Gedanken zu unterstreichen, erzählt von den Navajos. Die nordamerikanischen Indianer seien hervorragende Töpfer gewesen.
You took the Navajo Indians in America, for instance. They were superb pottery makers. They didn't have a word for talent. They have all sorts of words for the quality of the clay, the quality of the color, even of the glazing. But for the maker, there are no words characterizing him or her. It's taken for granted that somebody born into that culture will learn how to make good pots.
Die Navajos betrachteten es als selbstverständlich, dass alle Mitglieder der Gesellschaft gute Töpfer werden konnten. In der Sprache der Navajos gab es kein Wort für Talent, jedoch viele Wörter für die Qualität des Tons, die Qualität der Farbe oder der Glasur. Sennetts Credo ist eindeutig. Wir müssen in Bezug auf Talent demokratischer denken.
I think we have to be a little more democratic about talent, is what I would say.
Das tönt schön und gut, doch grundsätzliche Fragen bleiben. Landläufig geht man davon aus, dass Qualität gesellschaftlich honoriert bzw. mit einem angemessenen Lohn abgegolten wird. Nun ist es so, dass häufig nicht die beste Qualität wirtschaftlich die erfolgreichste ist. Häufig steht Mittelmäßiges an der Spitze. Was also ist der Anreiz, gut zu arbeiten? Warum soll man gut arbeiten, wenn gute Arbeit sich gesellschaftlich nicht auszahlt, außer dass man Selbstachtung gewinnt? Dieses Thema beschäftigt auch Sennett. Zwar fokussiert in seinem Buch Handwerk auf das Arbeitsethos, auf den Anspruch also, eine Arbeit um ihrer selbst willen gut zu machen, doch er will das gesellschaftliche Problem nicht schönreden. Es bereitet ihm Sorgen, dass es in der modernen Gesellschaft immer schwieriger wird, Erfüllung in guter Arbeit zu finden.
My own worry is that in modern society today, those satisfactions of doing good work, of believing in work, are increasingly rare. So that even the notion of finding this form of self-respect based on being able to do good work is missing to people. It's becoming rare because the economic system doesn't put a great value on skills for their own sake. Skills are utilities to be used.
Die Wirtschaft misst den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es braucht, um eine Arbeit gut zu machen, wenig Wert bei, sagt Sennett. Dieses Problem findet sich jedoch nicht nur auf der unteren Ebene der Arbeitswelt, sondern auch auf der höheren Etage. Sennett nennt ein Beispiel aus der Welt der Manager und Investoren. In den 90er Jahren dachten viele Investoren, die in neue Technologien investierten, sehr kurzfristig und nur an Gewinn. Diese Eile und Getriebenheit machte ihren Managern große Probleme. Die Manager hatten keine Chance, ihre Fähigkeiten einzubringen, keine Chance, gute Arbeit zu leisten und ein Unternehmen zum Erfolg zu führen, sagt Sennett.
The managers felt they hadn't been given a chance, because they were so driven by these short-term investors, to actually make the companies work. And they were very angry. So there you had something which was a conflict between managerial and finance capitalism.
Noch etwas weiteres bereitet dem Soziologen Sorgen: das Erziehungssystem. Es fördere gute Arbeit zu wenig, sagt er. In den Schulen würde zu wenig die Fähigkeiten vermittelt, sich eingehend mit einem Problem zu befassen oder die Fähigkeit zu experimentieren. In den Schulen herrsche vor allem ein Regime von Prüfungen.
In schools it also worries me, because I think that one of the ways in which we educate young people to gain skills is through setting them tests. And the whole regime of testing is one that discourages dwelling in a problem, experimenting with it. You want to get instantly the right answer. Often in science, in natural science, it's the wrong answers which are the interesting ones, which help us to learn. We don't exist in the realm of schools, in understanding skills in that way. And we get very slick, skilled people, but I wouldn't say we're producing craftsmen through this, you know. Children don't learn from each other. Competition rules rather than cooperation.
Statt Zusammenarbeit dominiert der Wettbewerb, sagt Sennett. Kinder würden gedrillt, sofort die richtige Antwort zu geben. Dabei seien häufig die falschen Antworten die interessanten, dass sie ein Problem offenlegen, das einen weiterbringt. Zusammenarbeit statt Wettbewerb lautet die Devise. Richard Sennett zeigt in seinem Buch Handwerk anhand der Entwicklung des Handys, wie wichtig es war, dass Techniker und Ingenieure ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht für sich behielten, sondern sie miteinander teilten und offen zusammenarbeiteten, um ein funktionierendes Handy zu bauen. Der Soziologe zerbricht sich über vieles den Kopf. Er macht sich Sorgen, dass die Wirtschaft gute Arbeit zu wenig honoriert, er macht sich Sorgen, dass die Schule gute Arbeit zu wenig fördert, und er macht sich Sorgen, wenn jemand seine Arbeit zu gut macht. Was paradox tönt, ist so paradox nicht. Die meisten werden schon erlebt haben, dass sie von einer Arbeit, die sie besonders gut machen wollten, so absorbiert waren, dass sie nicht an die Folgen dachten.
And it's often true with works, the things we do well, that we become so absorbed in making them work well, that their consequences are something we push away. I'll think about that later.
Richard Sennett räumt diesem Thema, dem Thema Besessenheit, in seinem Buch Handwerk viel Platz ein. Es kümmert ihn wenig, wenn Menschen gleichgültig sind. Es kümmert ihn aber sehr wohl, wenn sie unfähig sind, ihre Besessenheit zu zügeln.
I don't worry so much about people's indifference, But I do worry about their inability to manage their own obsessions. And in the book, I have, as you know, this long contrast between Wittgenstein and Adolf Loos and how they set about making a house. Wittgenstein afraid to make the least mistake. Loos, somebody who's a practicing architect. Loos much more experimental. Wittgenstein hating what he had done after he'd finished it. And it's for me a kind of exemplary story of this problem.
Sennett behandelt das Thema Besessenheit in seinem Buch anhand eines sehr schönen Beispiels. Er vergleicht die Geschichte zweier Häuser. Ende der 20er Jahre baute der Philosoph Wittgenstein ein Haus für seine Schwester. Obwohl er selbst kein Architekt war, wollte er etwas Vollkommenes bauen. Anfänglich war er sehr stolz auf seine Arbeit, später aber wurde er zu ihrem schärfsten Kritiker. Er schrieb, sein Wunsch nach Vollkommenheit habe das Haus krank gemacht. Etwa zur selben Zeit entwarf der Architekt Adolf Loos das Haus Möller. Er verfügte lange nicht über so viel Geld wie Wittgenstein und hatte beim Bau mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Diese Umstände zwangen Loos, Fehler schöpferisch in sein Handwerk zu integrieren. Kritiker sind sich einig, das Haus Möller ist eines der besten Häuser von Adolf Loos. Mit der Geschichte von Wittgenstein und Loos will Sennett den Wahn illustrieren, eine Arbeit um ihre Selbstwillen so gut zu machen, dass man sich über die Konsequenzen keine Gedanken machen muss. Brisanter als bei Wittgenstein stellt sich aber das ethische Dilemma handwerklichen Könnens und die Gefahr, die nach Spitzenleistung strebende Menschen darstellen, bei Oppenheimer und der Entwicklung der Atombombe. Auch darüber schreibt und spricht Sennett. Als Oppenheimer die Bombe baute, habe er gesagt, da gibt es ein kleines Problem.
When Robert Oppenheimer was involved in making the bomb, he said, well, it's a sweet problem and we'll think about the consequences later. Standing on that test range in Los Alamos, seeing the bomb actually go off, he felt like he was like the Indian god of death suddenly.
Als Oppenheimer in Los Alamos beobachtete, wie die Testbombe losging, habe er sich plötzlich wie der indianische Todesgott gefühlt. Richard Sennett betont, dass die Geschichte von Oppenheimer und vom Bau der Atombombe das Dilemma illustriert, in dem sich die Menschheit seit je befindet. Das Dilemma, einerseits eine Arbeit besonders gut machen zu wollen und andererseits die Folgen dieser besonders guten Arbeit zu bedenken. Das Dilemma zwischen Zivilisation und Destruktion. Ein Dilemma, das bereits in der Antike thematisiert wurde, mit dem Konflikt zwischen Hephaistos, der dem Menschen die Zivilisation brachte, und Pandora, die dem Menschen Plagen und Zerstörung sandte.
This has deep roots in Western culture. It's the conflict between the god Hephaestus, who is the god of craftsmen, who brings civilization to mankind, allows them to cease to be roaming hunters and gatherers, and Pandora, who is the goddess who releases works that prove self-destructive to human beings. And this is a great ethical dilemma. It's there and it's important to think about. It raises questions about how important to us is self-fulfillment, self-respect.
Der Konflikt zwischen Hephaistos und Pandora benenne ein ethisches Problem und werfe grundsätzliche Fragen auf, nämlich, wie wichtig sind Selbstachtung und Erfüllung in der Arbeit, sagt Sennett. Bleibt zum Schluss die Frage, wie man denn angemessen mit diesem Problem umgehen soll. Ab und an innehalten und nachdenken, meint Sennett. Doch er macht sich keine Illusionen. Es wäre zu schön, wenn jemand im Rahmen seiner Tätigkeit, die er besonders gut machen will, sagen würde, nun höre ich auf. Diese Haltung würde ihn zu einem Helden machen. Doch Menschen seien nun mal keine Helden.
So my cop-out to you about this is, it would be nice if in the course of having this profound sense of satisfaction, people could also say, well, maybe I won't do this because it could harm someone else. That would be great. That would be an ethical hero. You know, but the human condition is not so much that we We live as ethical heroes.
Soweit der Soziologe Richard Sennett zu Helden, Arbeit und Besessenheit. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich nochmals die Angaben zum Buch machen, von dem hier die Rede war. Es heißt Handwerk und ist im Berlin Verlag erschienen. Das war's von Reflexe. Sie hörten eine Sendung von Ina Büsch.